Deutschlandfunk Doku.
Intersektionale Soschwestarität von Marie-Johanna Weil.
Ich sag meinem Kind immer, guck mal, weil es gibt zum Glück in der Kita ein intersexuelles Kind. Ich sag meinem Kind, guck mal, was soll denn die so und so, was soll denn die jetzt sagen?
Also seit gut 20 Jahren lebe ich jetzt so und ich lebe auf jeden Fall besser, ne? Mein Körper bin ich und ich habe so ein bisschen was korrigieren lassen, mit dem ich jetzt besser lebe. Aber ich behaupte nicht, ich sei eine Frau, nicht? Also ich lebe in der sozialen Rolle als Frau. Ich werde zum Glück auch überall so erkannt.
Also es war so, dass ich von Anfang an schon immer den Eindruck hatte, ich würde lieber Mädchenkleider tragen, ich würde lieber Mädchen werden wollen, ich würde lieber Frau werden wollen.
Wir kommen alle von uns selber her und jeder fängt bei sich selber an, gerade in diesen Fragen, Geschlechtlichkeit.
Ich finde es zum Beispiel wichtig, dass es Frauenräume gibt, weil ich das einfach merke in meiner Arbeit, wie wichtig das für die jungen Mädchen ist.
Gegen Ende meines Studiums habe ich den Begriff Transsexualität das erste Mal gehört und dann gedacht, nachdem ich dann gelesen habe, was das genau ist, dass das bei mir passt.
Also der Geschlechtswechsel, binär argumentiert, ist, glaube ich, noch so ein, im Grunde bleibt es ein Skandalon. Ja, in unserer Kultur.
In meinem Ausweis steht, dass ich eine Frau bin. Die Typen, die mich zusammengeschlagen haben, haben aber nicht nach meinem Ausweis gefragt.
Meine Geschichte ist halt so, dass ich auch mit einem großen Unbehagen mit mir selbst aufgewachsen bin und immer mich schon eigentlich früh auch als Junge identifiziert habe, was eher daran lag, dass ich eben überhaupt kein typisches Mädchen war.
Du hast mich ja gefragt, wie ich dazu gekommen bin, zu der Position, die ich gerade habe. Und ich habe keine klare Position, würde ich sagen.
Es geht hier nicht um eine konkrete Frage oder einen einzelnen Konfliktpunkt. Das Thema dieser Sendung ist nicht, was ist trans? Ausgangspunkt für diese Sendung war ein diffuses Unbehagen mit einer Debatte. Etwas Wichtiges hier: In meiner Geburtsurkunde steht weiblich. Ich akzeptiere diese Zuschreibung. Das heißt, ich bin eine Cis-Frau. November 20, 2021. Fahre zur Frauenschwitzhütte. Das nährt mich. In einem Gespräch mit C sage ich, dass ich manchmal das Gefühl habe, von der Transbewegung geht was Frauenfeindliches aus, was Patriarchales. C lacht mich aus. Ich werde sauer. C meint, vielleicht würde ich den Anspruch, die Deutungshoheit zu haben, als patriarchal erleben. Ja, aus gutem Grund. Anfang März 22. Habe Corona, verfolge, wie im Internet die Fetzen fliegen. Klar, natürlich. Immer sweet für die reaktionäre Bubble.
Mit Transfrauen um Frau sein führe ich nicht mehr.
Die unterschwellig wie mit Joannen zu diskutieren,
sich jetzt völlig als sinnlos. Frau definieren, um Frauen ihre Privilegien, Quoten, Frauenhäuser streitig zu machen.
Wer meinen oder davon Feminismus zu missbraucht, um mich als Frau zu entwürdigen oder mir Schutzräume für Frauen zu nehmen, kann davon ausgehen, dass ich die Zähne zeige.
Wer, wie, wann eine Frau ist und vor Missbrauch durch Transpersonen habe ich auch keine Angst.
Das freut mich für Sie. Würden Sie akzeptieren, dass es Frauen gibt, die das anders sehen, empfinden?
Ein Gegeneinander von Transfrauen und biologischen Frauen kann keine Lösung bringen.
Genau. Habe das Gefühl, Knoten im Hirn zu kriegen. Was ist da los? Worüber streiten die? Wenn ich dem Streit zuhöre, habe ich das Gefühl, es gibt zwei Lager. Das eine steht für Transakzeptanz, das andere für weibliches Empowerment. Ist das so? Fühle mich in der Klemme, kann mich für keine Seite entscheiden. Warum hauen sich Cis- und Transfrauen die Köpfe ein? Möchte mich von den zankenden Frauen abwenden. Überlege, mich der eigentlichen Problemgruppe zuzuwenden, den Männern. Nur welche Männer? Ist das wirklich die übersichtlichere Gruppe? Da stecke ich jedenfalls nicht so im identitären Schlamassel mit drin. Aber ich wollte doch was verstehen. Warum ist dieser Konflikt so zugespitzt? Da ich nicht an Theorie ohne Praxis glaube, möchte ich mit einer Transfrau sprechen. In meiner Bubble gibt es vor allem Cis-Frauen. Mist. Auf der Suche nach Antworten habe ich mit vielen Menschen gesprochen, davon mit 12 mit Mikro. Sie sind zwischen 26 und 79 Jahren alt. 5 Transfrauen, ein Transmann, 4 Cis-Frauen, ein Cis-Mann, eine nicht-binäre Person. Sie sind homo, hetero und bisexuell. Die meisten akademisch ausgebildet und bis auf eine Person alle weiß. Einige der Menschen, die mit mir gesprochen haben, möchten nicht namentlich genannt werden. Davon ausgehend habe ich entschieden, überhaupt keine Namen zu nennen. Die Hitze der Gespräche scheint auch von Namen abhängig zu sein.
Also wir können einen Satz nehmen aus dem 19. Jahrhundert, glaube ich. Die Frau steht der Natur näher als der Mann. Gemeint war, sie ist inferior. Sie kann nicht so gut denken. Ja, also da konnte man dann als Frau sagen, Jungs, ihr täuscht euch. Ist nicht wahr. Wir kommen genauso in die Welt des Geistes rein.
Aber natürlich ist die Kernfrage wieder, was ist das Subjekt Frau? Wen meinen wir damit? Wen wollen wir damit meinen? Und was bedeutet das für uns? Und das ist ja diese super Schwierigkeit der feministischen Strömungen im Endeffekt.
Ich bin schon seit über 10 Jahren tatsächlich in feministischen Kontexten und da sehe ich wirklich diese Veränderung von Frau hin zu Flinter.
Flinter steht für Frauen, Lesben, Intersexuelle, Nichtbinäre, Transsexuelle und Agender. Viele Orte und Veranstaltungen, die sich vor einiger Zeit noch ausschließlich an Cis-Frauen gerichtet haben, sind jetzt offen für diese größere und in gewisser Weise gemischtere Gruppe. Manche finden das gut, andere nicht.
Ich glaube, es gibt verschiedene Varianten dieser Geschlechtsentwicklung, würde ich mal so als These sagen. Und ich glaube, dass das inzwischen auch Konsens bei vielen Wissenschaftlern ist, dass es eben zwischen den Polen Mann und Frau unterschiedliches Spektrum an Zwischenstufen gibt. Sei es auf genetischer Ebene, sei es auf hormoneller Ebene, sei es auf der Körperlichkeit, wie groß, wie klein irgendwelche Organe sind oder was weiß ich. Ich verstehe Geschlecht auch nicht binär, sondern ich sehe es als ein Spektrum. Und je nachdem, wo man in dem Spektrum sich wiederentdeckt, sei es sehr eindeutig, strikt binär oder eben die da hin und her switchen, also die Bi-Gender oder dann die Fluid-People, die da sagen, ich kann das gar nicht so genau festmachen oder ich fühle mich da dazwischen hin und her. Bei Transpersonen oder Leute, die sich als trans beschreiben, gibt es dann eben auch eine unterschiedliche, starke Diskrepanz zu dem, was innerlich angelegt ist im neuronalen System, also was man sozusagen von sich selber im Laufe der Zeit weiß und dem, wie der Körper von außen erscheint. Und je nachdem, wie stark diese Differenz ist, hat man manchmal das Bedürfnis, etwas dafür zu tun, um diese Differenz zu verringern, oder man hat sie eben weniger oder gar nicht. Und dann kommt ja noch dazu, dass man auch manchmal versucht, dagegen anzukämpfen, weil es einfach einen Haufen Probleme macht, wenn man sich outet und unter Umständen alles verliert, was einem wichtig ist, sei es die Beziehung zu einem Partner oder zu Freunden oder den Arbeitsplatz und so weiter.
Vor ungefähr 4-5 Jahren tauchte das auf. Ich weiß noch genau den Moment, so beim Mittagsschläfchen wachte ich auf und dachte, oh, ich würde gerne ein Kleid anziehen, ich würde gerne Frau sein, zu den Frauen gehören. Das war so mein tiefes Gefühl. Ein paar Tage später musste der Junge zum Fußballplatz. Dann habe ich ihn hingebracht, da war ein Spiel, ne, und da waren da so die Männer am Grillen und ein Stückchen weiter die Frauen am tranken da so ein bisschen Limo und Cola und unterhielten sich. Und ich stellte mich da so wie selbstverständlich, ohne drüber nachzudenken, zu den Frauen dazu. Und da guckten die mich alle so an. Ich denke, oh, irgendwas stimmt hier nicht. Und da wurde mir klar, ich gehöre da nicht hin. Ich bin als Mann unterwegs. Ich muss rüber zu den anderen. Und dann bin ich da rüber, hab mir ein Bier gehen lassen und eine Wurst und fand das nur blöd. War richtig irgendwie innerlich tief erschüttert, als mir das dann klar wurde, dass ich da gar nicht dazugehören will zu diesen Männern, sondern lieber zu den anderen. Das erschien mir alles viel weicher, viel herzlicher, viel offener, viel lustiger. Ja. Und da wurde mir dann klar, oh, jetzt ist aber irgendwie, jetzt muss ich was tun. Ich bin jetzt 76 Jahre alt, ich lebte damals als Mann. Die Männer haben auch zum Teil weibliche Kleidung getragen. Wir haben uns geschminkt und haben uns auch körperlich ausprobiert. Das war es eigentlich, nicht? Diese Gendergrenze, es löste sich so alles auf. Und darum finde ich es sehr komisch, dass das jetzt so mit neuen Etiketten gar nicht wieder auftaucht, sozusagen, nicht? Ich habe versucht, das zu integrieren, die verschiedenen diskrepanten und auch sich reibenden Strömungen und Tendenzen in mir. Es ist mir nicht ganz gelungen. Ich habe also im Grunde sehr jahrzehntelang gelitten. Also heute würde ich mal sagen, unter den männlichen Rollenzuschreibungen. Ich habe diese ganzen Introjekte ja mit mir herumgetragen. Also ich bin ja so leicht nicht losgeworden. Aber meine Idee wäre, um sowas zu verhindern, einfach die Gesellschaft mehr zu öffnen und durchlässig zu machen. Wir brauchen viel weniger Medizin, nicht? Und wir könnten einfach lernen, wieder toleranter zu sein, auch die Sexualität wieder mehr zu akzeptieren. Ich habe ursprünglich auch nicht so Gendermedizin gemacht hier. Sexuelle Funktionsstörungen habe ich behandelt, so, und das wundert mir mehr trans, weil die sich auch von mir verstanden fühlten. Ich habe Patienten gehabt, einen halt falschen Körper und so, willst alles anders, Genitalien weg, Brüste weg und sonst was. Haben Sie denn schon mal körperliche Nähe mit einem anderen Menschen erlebt? Nein.
Ich war verblüfft, dass eine Transfrau so kritisch auf die aktuelle Entwicklung schaut. Sie ist Ärztin, unter anderem Ärztin für Sexualmedizin. Im Nachhinein ist es nicht so erstaunlich, dass Transmenschen verschiedene Sichtweisen haben. Ich hatte gehofft, dass mir alles klar wird, wenn ich erst mal mit einer Transfrau spreche. Klar ist mir geworden, dass Menschen Menschen sind, mit einer Geschichte und dass sie was denken und was fühlen.
Es ist natürlich eine ganz große Tragödie, dass man diese Diskrepanz zwischen Selbsterleben, Wahrnehmung, Identität und den Geschlechtsmerkmalen hat. Das macht ja was, das macht ja mitunter ganz, also noch ganz leidvolle Spannungen und Konflikte innere. Und früher Generationen, also wozu ich jetzt auch mich zählen würde, da ging es noch darum, auch sich damit so auseinanderzusetzen, dass man auch einen Weg suchte, sah, mit diesem Spannungsverhältnis so umzugehen, dass man einen Platz auch in der Gesellschaft finden kann, weil egal wie viele medizinische Maßnahmen man macht oder auch nicht, alle medizinischen Maßnahmen können nur angleichend sein. Es wird immer eine Lücke zwischen biologischen Männern und mir geben. Oder zwischen biologischen Frauen und Transfrauen.
Die Unterscheidung zwischen Sex und Gender ist mir vertraut. Neu für mich war die Geschlechtsidentität als eigenständige Kategorie. Und ehrlich gesagt hat mich diese Kategorie eine Weile lang sehr verwirrt. Sie wirft Grundannahmen, mit denen ich aufgewachsen bin, durcheinander. Noch schwieriger auszuhalten, sie stellt eine Grundannahme über meine eigene Identität in Frage. Das verunsichert mich.
Stehen schief, die Nase ist zu klein, die Brüste hängen runter, zu dick das linke Bein, die Haare wie ein Besen, die Zehen welch ein Graus, ich bleibe wohl besser gleich zu Haus.
Sexismus hat mein Leben geprägt, lange Zeit, ohne dass ich verstanden habe, was passiert. Sexistische Erfahrungen lauern für mich in dieser Gesellschaft an jeder Ecke, in jedem Gespräch und auf jedem Plakat. Das ist anstrengend, ungerecht und zermürbend. Es nervt. Cis-Sexismus beschreibt Strukturen, die Cis-Menschen als Norm definieren und damit privilegieren. Als Cis-Mensch bin ich privilegiert, als Frau diskriminiert. Allein im Feld Geschlecht bietet unsere Gesellschaft also vielfältiges Diskriminierungspotenzial. Kein Wunder, dass es kracht.
Also es gibt perfekte Tunden, wo ich schon bemerkenswert finde, wie sie sozusagen das Geschlecht wechseln können, ohne zu behaupten, eigentlich wären sie eine Frau. Einerseits, aber andererseits gibt es so eine Art von, ich sage jetzt mal, marktschreierischer Tunte, mit auch einem aggressiven Auftreten, wo ich mir eben manchmal gedacht habe, Mädels, ihr karikiert jetzt Frauen und im Grunde wird es vom bestimmten Punkt an frauenfeindlich.
Je mehr du dich mit einem Thema beschäftigst, desto mehr weißt du, dass du es eigentlich null raffen kannst. Und ich glaube, bei Geschlecht ist es halt ein bisschen ähnlich. Ne? Wenn du erstmal drauf guckst, denkst du so, ah, pff, ist doch irgendwie total klar. Und je mehr du hinguckst, desto mehr denkst du, nee, so ganz klar ist das alles irgendwie gar nicht. Und deshalb müssen wir miteinander reden, immer wieder neu. Und es verändert sich auch noch permanent. Also, ne, ich meine, das, was du jetzt gesagt hast von der Veränderung. Früher gab es keine Frauenräume, dann gab es plötzlich Frauenräume, jetzt ist wieder alles in Frage gestellt.
Leute kommen und fragen, ist es ein Junge oder ein Mädchen, wenn sie nicht zuordnen können und die Identität aber festhalten wollen mit Geschlecht. Ich muss doch wissen, wen ich vor mir habe. Hat er Schwanz oder Muschi? Ist das eigentlich für eine indiskrete Frage?
26. 27. Februar 22. Wir machen Keramiken für den Frauenplatz. Dabei reden wir viel darüber, was für uns weiblich ist. Ist für alle ein Thema. Ich mache eine gebärende Frau mit Glatze und eine Frau mit wehenden Brüsten und wehendem Penis. J fragt, ob ich keine Angst habe, zu dem Thema was zu machen. Doch, Angst habe ich. Angst, was Dummes zu sagen, Angst, Menschen zu verletzen, Angst, Ärger zu kriegen.
Wir haben auch in unserem Freundeskreis leider gehabt, sozusagen viele so Menschen, die praktisch nicht operiert waren, vielleicht teilweise Hormone genommen haben, aber offensichtlich auch eher noch Mann waren, so vom Körperbau, aber sich halt weiblich gekleidet haben und auch weibliche Namen gegeben haben. Aber die haben sich auch niemals in irgendwelche Räume drängen wollen, die sozusagen vielleicht eben auch ein bisschen sensibler sind für Frauen, wo vielleicht auch Missbrauch stattgefunden hat oder sonstiges Geschichten.
Der Redakteur schreibt, in dieser Formulierung eine böswillige Unterstellung, dass die sich in Räume drängen wollen. Ja, das stimmt. Und diese Formulierung hat eine meiner Gesprächspartnerinnen gewählt. Eine Cis-Frau, die mit einer Trans-Frau liiert ist. An Frauenräumen kristallisiert sich der Konflikt, den ich versuche zu verstehen. Frauenräume haben unterschiedliche Funktionen. Manche sind kaum hinterfragter Teil unserer Gesellschaft, wie öffentliche Toiletten oder Duschen. In anderen verbinden und verbünden sich Frauen oder feiern Feste, frei von männlichen Blicken und Kommentaren. Nicht zuletzt können Frauenräume Schutzräume sein vor männlicher körperlicher Gewalt. Wer hat das Recht, diese Räume zu nutzen? Und wer darf darüber entscheiden? Brauchen wir mehr von ihnen oder müssen wir sie abschaffen? Darüber wird seit Jahren diskutiert und gestritten, vor allem von denen, die davon betroffen sind. Viele Menschen, die ich kenne, sind verwirrt und verunsichert. Sie wissen nicht, was sie dazu denken sollen und sagen dürfen. Lese im Internet. Die 45-jährige alleinerziehende Mutter kommt in diesen Theorien weniger vor. Erst bin ich pikiert, irgendwie blöd nicht vorzukommen. Andererseits erklärt mir das meinen gelegentlichen Widerwillen gegen manche aktuelle Theorie. März 22. Kaufe ein Buch, das den weißen Feminismus kritisiert. Verstehe, was heute in akademischen Kreisen Intersektionalität genannt wird. Eine Woche lang scanne ich alle Begegnungen mit der Intersektionalitätsbrille. Fahre mit dem Rad auf dem Bürgersteig, fast fahre ich in einen alten, weißen, körperlich arbeitenden Mann. Wer ist wem gegenüber privilegiert? Was zählt mehr? Klasse, Rasse, Sex, Gender, Behinderung, biografische Schicksalsschläge? Das Fahrradabteil im Zug ist voll. Zwei schwarze Männer machen mir Platz im Vorraum. Das ist nett. Aber ich will, dass die weißen Männer im Fahrradabteil merken, dass sie nur ein bisschen Bequemlichkeit aufgeben müssten, damit alle Platz haben. Intersektionalität ist ein Begriff, den die schwarze Frauenbewegung eingeführt hat, um die doppelte Diskriminierung von schwarzen Frauen zu benennen. Von Sexismus und von Rassismus.
Nur wenn man es explizit als nicht weiß labelt, das ist der einzige Raum, wo ich sage, okay, da kommen wirklich mal nicht weiße Frauen. Und in allen anderen Räumen, da war ich lange Feministin und war auch immer, und da war ich manchmal die einzige nicht weiße Frau überhaupt. Und ich frage mich immer so, woran liegt das? Warum nicht eigentlich auch Unterschiedlichkeit nicht irgendwie positiv? Ich habe das Gefühl, die Frauen haben so ein bisschen Angst.
Wikipedia. Solidarität. Von lateinisch solidus. Gediegen, echt, fest. Der Gegenbegriff zur Solidarität ist die Konkurrenz.
I find it hard to say that everything is all right. Don't look at me that way, like everything is all right. In the circle of femininity, surrounded by incense and morning dew, truth in their face and dignity, fire and water in their eyes. 'Cause my own eyes can see through all your false pretenses.
Geblendet von milden Worten haben wir euch vertraut.
The change to come, for the change to come.
Kapital und Ressourcen, die Hälfte der Macht.
And while the people sleep too comfortable to face it.
Wie fette Kröten hocken sie auf ihren Posten, versperren die Sicht auf ein Morgenrot.
For the change to come, for the change to come, for the change to come. And what I gotta say,
September 22. C. hat gestern gesagt, das problematische Narrativ ist das der Normalität. Das, was von der Norm abweicht, muss sich erklären und verteidigen. Die patriarchale Gesellschaft fragt, ob Transmenschen okay zu verstehen sind. Sie fragt, ob Frauen wirklich alles können und dürfen, was Männer können und dürfen.
Sie fragt nicht, ob es okay zu verstehen ist, wenn ein Mann arbeitet, eine Frau heiratet, die zwei Kinder zur Welt bringt, sie in ein Einfamilienhaus mit Carport ziehen und in den Urlaub fliegen.
Ich glaube, Gleichstellung, ich glaube nicht, sondern ich bin der Überzeugung, Gleichstellung muss und ist, es kann nur ein gesamtgesellschaftliches Thema sein. Wir können, solange wir sagen, die Frauen sind zuständig für die Gleichstellung, weil die sind ja unterdrückt, bewegen wir uns in der Themaverfehlung.
Die Schulen haben davon profitiert, dass sie Männer sind. Sie sind mit dem Geschlecht geboren, das üblicherweise in die höheren Positionen kommt. Also ich denke, das darf man nicht vergessen. Deshalb finde ich in bestimmten Zusammenhängen diesen Begriff queer irreführend, weil das über Differenzen zwischen lesbischen Frauen und schwulen Männern einfach so hinweggleitet. Ja, und noch mehr über Differenzen zwischen schwulen Lesben und Transmenschinnen.
Ich glaube, wenn wir weiterhin davon ausgehen, dass es Frauen gibt und dass es Männer gibt und dass ein weit überwiegender Teil der sozialen und politischen, geistigen Macht auf Seiten der Männer liegt, dass man da noch ganz viel machen muss. Warum will man da jetzt, sagen wir mal so, diese Grundform sprengen und sagen, das gibt es alles gar nicht? Frauen und Männer gibt es nicht, es gibt nur Individuen, die ihre Geschlechtlichkeit aus verschiedenen Bruchstücken zusammenpuzzeln. Damit macht man die Sache so unübersichtlich.
Wer macht den Abwasch? Wer hängt die Wäsche auf? Wer kauft ein? Wer bringt den Müll runter? Wer putzt Oma den Po? Wer liest den Kindern was vor? Wer repariert das Fahrrad? Wer putzt das Klo? Wer wechselt die Glühbirne? Wer räumt auf? Wer hört zu? Wer redet wie viel? Mit wem? Wie laut? Und worüber? Wer verdient Geld? Wie viel? Und wofür? Wer bezahlt was? Und an wen? Wer hat Macht? Über wen? Und wer weiß davon? Wer ist schutzlos? Wer ist erschöpft? Wem tut was weh? Wer verhält sich solidarisch? Wer konkurriert? Wer ist liebevoll? Und wer hasserfüllt?
Das mit der Innensicht und der Außensicht, das ist mir wichtig. Ich glaube wirklich, jeder Mensch, zutiefst menschlich ist es, dass wir immer von innen nach außen gucken, aber auch von außen angeschaut werden. Und die Spannung dazwischen, die darf nicht zu groß sein, sonst wird man nicht glücklich.
Es gibt auch viel im Differenzfeminismus, dass man sagt, eigentlich gibt es noch gar keine Frauen. Weil was Frau sein wirklich bedeutet, wissen wir doch gar nicht, weil wir immer nur so eine patriarchale Forschung von Frau sein haben.
Ich würde behaupten, die Emanzipation der Frau ist nach wie vor ein unvollendetes Projekt. Und man kann hier noch nicht drauf verzichten, das biologische Geschlecht für relevant zu halten.
Was heißt es, Frau zu sein? In einer friedlichen, freundlichen Gesellschaft könnte das eine interessante philosophische Frage sein. Auf der persönlichen Ebene geht es um Identität, etwas emotional-existenzielles. Auf der politischen geht es um Geld und Macht. Etwas materiell-existenzielles. 22. April 22. Sage zu C, es gibt doch Erfahrungen von Cis-Frauen, die Trans-Frauen nicht haben. Menstruieren, schwanger werden können, gebären. Er sagt irgendwann, du fütterst deinen inneren Narzissten. Freud hatte die These vom Penisneid. Das Gegenstück ist der Gebärmutterneid. C'est la vie. Frage E auf einer Autofahrt aus. Kindlicher Narzissmus sei wichtig für die Entwicklung von gesundem Selbstbewusstsein. Ein emotional reifer Mensch kann seine Gefühle und Bedürfnisse relativieren, ohne sie zu verleugnen.
auf die Gesellschaft übertragen, könne das heißen, eine diskriminierte Gruppe, die um Anerkennung kämpft, kann Narzissmus als empowernde Kraft gebrauchen. Transmenschen können so eine Gruppe sein, Cis-Frauen auch.
Die Leute, die nicht selbst betroffen sind, die gehen bei Biologie in der Regel vielleicht von dem aus, was sie in der Schule gelernt haben. Chromosomen gibt es XX und XY und das war's. Und wenn man heute moderne Genetiker liest, die sagen einem, nee, das war's noch lange nicht. Da kommt, nachdem die Eizelle befruchtet ist, kommt noch einiges an weiteren Entwicklungen, wo viele andere Gene reinwirken.
15. September 22. Hab spontan wo angerufen, eine Transfrau hat sich spontan Zeit genommen und erzählt. Wenn sie an der Bar arbeitet, dass es Cis-Frauen gibt, die sie ignorieren und sagen, sie möchten von ihrer Kollegin, einer Cis-Frau, bedient werden. Oder von einer Lesbenwandergruppe. Die waren unterwegs. Eine Transfrau war mit dabei. Sie sind baden gegangen, alle haben sich ausgezogen. Danach kam eine E-Mail an die Transfrau, sie möge bitte nicht mehr kommen. Es ist das erste Mal, dass ich von Angesicht zu Angesicht diese Seite des Konflikts beschrieben bekomme. TERF steht für Trans-Exclusive Radical Feminists. TERF benennt, manchmal als Selbstbezeichnung, oft als Fremdzuschreibung, Cis-Frauen, die nur Cis-Frauen, keine Trans-Frauen willkommen heißen und in ihren Feminismus integrieren. Jetzt verstehe ich, warum TERF zum transaktivistischen Kampfschimpfwort geworden ist.
Also ich sag mal eine Sache, um das einmal anzufangen. Ich habe nur letztens gedacht, ich habe so einen Sticker gesehen und da stand drauf, so und so viel Prozent der Reproduktionsarbeit wird von Flinter gemacht. Und ich dachte mir in dem Moment einfach nur, meine Mutter, ne, die ist so Boomer-Generation, wenn die das lesen würde, die wüsste überhaupt nicht, was damit gemeint ist. Die würde da sitzen und denken, da dachte ich mir in dem Moment, ich weiß nicht warum, irgendwie habe ich mich so ein bisschen verarscht gefühlt. So. Weil ich echt so, ich musste so an meine Mutter denken, die wirklich alles ausgehalten hat. Mhm. Gewalttätige Männer, wirklich Vollzeitjob und nebenbei noch Kinder erzogen und den Typen gekocht und die ganze Bude geputzt. Und da dachte ich mir in dem Moment so, also irgendwie, irgendwas ist hier gerade falsch.
Diese Lesbenräume sind ja auch sehr umkämpft. Also das ist ja so, also wie viel Hate Lesben bekommen, weil automatisch das Wort lesbisch mit transweiblich, aus irgendeinem Grund, ist mir nicht nachvollziehbar, gleichgesetzt wird.
9. Oktober 22. Eine Nachbarin hat erzählt, dass ihr auf einer queer-lesbischen Dating-Plattform eine Transfrau Dickpics zugeschickt hat. Sollte ich das hier nicht erzählen? Triggert das Transmenschen? Bestätigt es Vorurteile von Cis-Menschen? Ist es unbedeutend, weil marginal? Ich frage eine Transfrau, wie sie die Sache einschätzt.
Es ist wie im 19. Jahrhundert, es wird weit umschifft in all diesen Diskussionen. Ja. Bloß um nicht sagen zu müssen, dass da sowas Komisches ist zwischen den beiden. Ja. Es ist jede willkommen, natürlich irgendwie ihre Weiblichkeit zu feiern und so. Aber die mögen bitte zur Kenntnis nehmen, dass es da einen Unterschied gibt. Ich finde schon, dass es da einen Unterschied gibt, ob ich das habe, ob ich hier eine Vagina habe oder ob ich weiterhin mit meinem Penis rumlaufe, wie auch immer ich den dann definiere.
Auch da würde ich von der Binarität Abstand nehmen. Also ich glaube, genau das sozusagen bringt uns nicht weiter eigentlich. Das, was uns weiterbringt, ist zu sagen, okay, welches Verhalten ist denn ein No-Go-Verhalten? Das Problem ist, dass oft eine Hierarchisierung aufgemacht wird werden muss. Wegen Verteilungskämpfen und so komme ich jetzt nochmal drauf. Welche Bedürfnisse sind wie viel wert?
Für die Politik und Wirtschaft ist es natürlich einfacher, wenn sie eigentlich nur im Prinzip Kosmetik vollziehen müssen, aber tatsächliche Strukturen nicht verändern müssen, weil durch das Aufbrechen von zweigeschlechtlichen Begriffsverständnissen und so wird sich ja nichts an der Situation von alleinerziehenden Müttern verbessern.
Die Sache wird handhabbar gemacht. Also die Selbstoptimierung hat ja was zu tun mit der wahren Welt. Und Man kann die Dinge alle kaufen. Und schon wird man glücklich. Was wir alle wissen, was nicht stimmt. Aber der Kapitalismus muss es natürlich behaupten.
September 22. Nach fast einem Jahr Beschäftigung mit dem Thema habe ich eine riesige Sehnsucht nach Weiblichkeit. Nein, das ist kein Zurück zu alten Konstruktionen. Von mir aus kann diese Weiblichkeit gerne mit Penis daherkommen. Sie kann Bartstoppeln tragen und Y-Chromosomen haben. Es geht mir um eine nährende Kraft. Eine Kraft, die Fünfe gerade sein lässt. Vor allem bei Andersdenkenden, Fühlenden und Lebenden. Eine Kraft, die kooperiert und nicht konkurriert. Eine Kraft, die sich als eine Kraft unter anderen versteht und die weiß, dass sie das Leben nicht kontrollieren kann. Eine warme, liebende Kraft. Eine feministische Kraft. Oder nenn es von mir aus anders. Revolutionärer Wandel richtet sich nicht in erster Linie gegen die repressiven Situationen, sondern gegen den Anteil des Unterdrückers, der tief in uns eingepflanzt ist. Audre Lorde.
There are too many questions. There is not one solution. There is no resurrection. There is so much confusion.
Keine Feministin zu sein, ich könnte es nicht mit meinem Gewissen vereinen. Rap den Burschen scharf für geschwisterlich sein. Ich allein doppelt tick, boom, kick, lila Rhymes. Ich schließ mir nicht ein, ich schließ euch mit ein. Siege die Suche als Set für Liebe fürs Teilen. How can we purpleize a part? Wenn ihr wollt, seid ihr queer, lasst uns Geschichte schreiben.
If a man has money today, people don't care if he has Coco Bay.
Oktober 22. Wie ist es möglich, gegen zerstörerische Kräfte zu kämpfen, ohne die zerstörerischen Prinzipien zu übernehmen? Wie können wir wirklich emanzipatorisch denken und fühlen, anstatt um die Rangordnung rumzurangeln?
Uns vielleicht mit anderen zusammenzuschließen und einen komplizierteren Weg zu gehen, Verhältnisse in einem breiteren Kontext zu hinterfragen oder vielleicht auch zu verändern.
Was die eine Gruppe sich erkämpft hat, dass sie sich auch positiv als Frauen verstehen, dass sie das Wort positiv besetzen können, dass sie nicht sagen, Frau sein kann viel mehr sein, können wir öffnen. Und ich glaube, darum dreht sich diese ganze Debatte, ob man halt sagt, okay, will man Frau sein, eben anders deuten, will man das größer machen? Oder wenn man sagt, nee, das können wir gar nicht, wir wollen irgendwie das abschaffen und wollen irgendwas anderes da irgendwie machen.
Vielleicht müssen wir die Idee der Frauenquote weiterdenken. Zurück zur eigentlichen Problemgruppe. Maximal 40% aller Parlamentssitze, Führungspositionen, redaktioneller Beiträge, Podiumsplätze, Aufsichtsratssitze und so weiter für Cis-Männer. Cis-Männer brauchen eine Quote. Männer, Ihr werdet gebraucht. Zu Hause, in Schulen, Gefängnissen und Altenheimen, auf der Straße, in Parks, auf Spielplätzen und im Garten. Als emotional berührbare und empathische Menschen. Lese Bell Hooks. Das Patriarchat ist die soziale Krankheit, die den männlichen Körper und Geist am allerlebensbedrohlichsten angreift. Dennoch verwenden die meisten Männer das Wort Patriarchat im Alltag nicht. Der Begriff ist einfach nicht Teil ihres normalen Alltagsdenkens. Männer, die das Wort Patriarchat kennen, assoziieren es in der Regel mit Frauenbefreiung, mit Feminismus und tun es deshalb als irrelevant für ihre eigenen Erfahrungen ab. Die alte, antifeministische Projektion, Männer seien allmächtig, wird durch nichts mehr entkräftet als durch deren grundlegende Unkenntnis eines Hauptaspektes des politischen Systems, das männliche Identität und Selbstverständnis von der Geburt bis zum Tod formt und prägt.
Wenn wir sagen, wir leben in einem Patriarchat, wo wir uns, glaube ich, einig sind, dann ist ja sozusagen die Welt Männerraum mehr oder weniger. Und das heißt, wenn dieser Raum angegriffen wird, und das wird er ja offensichtlich gefühltermaßen für manche, wenn Männer sich nicht männlich genug verhalten auf eine Art, also ne, was dann so gedeutet wird, also wenn mir erzählt wird, jemand wird verprügelt, weil der Mensch Nagellack trägt oder ein Kleid trägt oder keine Ahnung, dann ist das ja offensichtlich das, was genau passiert. Ne?
Wir haben diese Freiheit noch nicht so lange.
Ja.
Und sie ist noch sehr wenig unterfüttert sozusagen. Also das Fundament steht noch nicht im Grunde. Und dass dann also vielleicht die Transsexuellen auch nervös werden in dem Zusammenhang. Das ist schon auch verständlich. Ne? Aber warum es jetzt diese Auseinandersetzung nicht gibt zwischen Transmännern und Cis-Männern um die Frage der Rolle, das ist im Grunde eigentlich ja. Cis-Männer können ja locker tolerant sein. Die haben so viel Power, so viel Macht.
Trägste Glas in mein Wein, meine Füße schlagen in dir Wurzeln, mein Herz stimmt langsam ein. Erde, Mutter, Erde, Erde, Mutter, Erde.
Der Konflikt muss raus aus der, sexistisch gesprochen, Zickenkrieg-Ecke. Es geht um mehr als um zankende Frauen. Es geht um grundlegend lebensfeindliche Strukturen dieser Gesellschaft. 9. August 22. Bin in der Küche und mache Tabouleh. Oft wird reproduktive Arbeit als monoton und ständige Wiederholung abgewertet. Ich denke, zyklische Wiederholung ist ein Grundprinzip des Lebens. Und die meisten Lohnarbeitsjobs sind genauso monoton wie Hausarbeit. September 22. Laufe durch einen Park, hab gute Laune. Freue mich über die vielen bärtigen Mütter, die sich zärtlich um ihre Kinder kümmern. Normalerweise würde ich diese Menschen als Cis-Männer sehen. Ob sie wütend darüber wären, wenn sie wüssten, dass ich sie gerade als Transfrauen sehe? Ob TransaktivistInnen wütend darüber sind, dass ich in diesem Moment Cis-Männer als Transfrauen sehe, weil sie sich auf eine Art verhalten, die für mich viel mehr mit Weiblichkeit zu tun hat als Kleidung und Schminke? 13. Dezember 22. Es wird dafür gekämpft, dass auf einem Podium zu lesbischer Sichtbarkeit auf jeden Fall eine Transfrau muss. Wie wäre es dafür zu kämpfen, dass in jeden Aufsichtsrat ein Transmann muss? 17. 18. Dezember 22, Schwitzhütte, gut. 20. Dezember 22. Meine sehr netten Nachbarn erwarten Zwillinge. Als ich ihnen Babykleidung anbiete, antwortet sie: Wir wissen noch nicht, welches Geschlecht es wird. Nach einer kurzen Pause antworte ich: Das ist geschlechterneutrale, genderneutrale Babykleidung. Und denke: So unterschiedlich sind Menschen. Dritter März 23. Ich habe den Knoten nicht gelöst gekriegt. Ausgangspunkt für diese Sendung war diffuses Unbehagen einer Debatte gegenüber. Unwohlsein bleibt. Das Problem sind weder Frauen noch Trans.
Letztlich ist es eine Sache, da geht es eigentlich meines Erachtens um Menschenrechte allgemein und dass man sagt, okay, jeder Mensch hat das Recht auf Gleichbehandlung, auf gleiche Chancen, auf gleiche Bezahlung und so weiter. Und das, was da im Grundgesetz im Prinzip schön verankert ist, das muss halt mit Leben gefüllt werden. Und dass man da gemeinsam für kämpft und eintritt, das ist eigentlich meine Vision von einer Gesellschaft, die gemeinsam für Menschenrechte eintritt und versucht, dass jeder da glücklich werden kann.
Wir müssen, wenn wir als Menschheit halt überleben, wir müssen gar nicht, wenn wir als Menschheit überleben wollen, sollten wir schnell anfangen, ganzheitlich zu denken. Global, ganzheitlich und global, natürlich global. Wir können doch nicht hier Umweltschutz machen und unseren Reaktor nach Afrika verkaufen müssen. Macht das für einen Sinn? Die Erde ist eine Kugel. Die Erde ist rund. Was soll das? Wir haben alle, wir drehen uns durch.
Aber ich glaube eben, dass es eben wichtig ist, dass wir einfach darüber reden und dass wir uns einfach die verschiedenen Standpunkte und jeder auch über seine Geschichte erzählt. Da braucht es aber eben auch eine Offenheit und auch den Mut sozusagen, sich Fragen zu stellen, die man sich auch insgesamt als Gesellschaft vielleicht noch nicht gestellt hat so irgendwie. Und ich kenne so viele Leute, die sagen, ich habe so viele Fragen zu dem Thema, aber ich traue mich gar nichts mehr zu fragen, weil es mir A, total kompliziert vorkommt und B, schon ich das Gefühl habe, schon wenn ich frage, könnte ich schon jemanden damit triggern. So, und das ist doch schlimm.
Guck mal, das ganze Zusammenleben mit der Natur. Bei Karl Marx steht es irgendwo sehr schön. Das Menschenleben ist ein Stoffwechsel mit der Natur, so nennt er das. Aber die Natur ist auch in uns drin. Sie steckt in unseren Zellen. Ja? Und ich finde schon, da ist was drin, was wir auch spontan schützen möchten.
Genau, aber das heißt halt nicht zu sagen, hey, das ist euer Kampf, da haben wir nichts mit zu tun, sondern zu sagen, okay, vielleicht, also ne, es gibt Unterschiede zwischen uns, natürlich gibt es Unterschiede zwischen uns, die sollten wir auch benennen dürfen und können. Aber dann irgendwie deshalb die Schotten dicht zu machen, da funktioniert es nicht mehr. Dieses System ist viel komplexer und wenn wir dann uns nur einen Fitzel rausnehmen, da werden wir nicht glücklich mit.
Ich habe gerade versucht, das zu denken, den Weg dahin. Aber das wäre Jahrhunderte würde das ja dauern. Oder vielleicht sind wir auch mittendrin, schon seit Jahrtausenden dabei und immer noch dabei.
Intersektionale So-Schwesterität von Marie Johanna Weil. Sprecherin Britta Steffenhagen. Musik Liz Albi und Sabine Erklenz. Ton Hermann Leppich. Regie Die Autorin. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023.